Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
A Sky Full of Hope, die neue Installation an der Konstabler Wache in Frankfurt am Main, hat in den vergangenen Wochen einige Menschen ziemlich aufgebracht. Heute Abend ist sie feierlich eröffnet worden. Mit dabei war Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig, gleich bei uns im Interview zu hören. Wir blicken auf eine spannende Retrospektive bei den Filmfestspielen in Locarno. Es geht um die McCarthy-Ära und die sogenannte Blacklist in Hollywood und die Longlist des Deutschen Buchpreises ist da und darauf überdurchschnittlich viele Romane, die sich mit der DDR-Geschichte beschäftigen.
Ingo Schulze ist auf der Liste zum Beispiel mit seinem Roman Das Wasser im August. Da reist er in die Mecklenburgische Seenplatte und blickt auf die Ende der 70er Jahre zurück. Es ist Peggy Medler dabei, Selbstregulierung des Herzens. Da geht es ja auch um die Wendezeit. Das ist auf jeden Fall auffallend, dass dieses Thema offensichtlich immer noch sehr im Vordergrund steht.
Das sagte meine Kollegin Stefanie von Oppen heute nach Bekanntwerden in unserer Buchsendung Lesart. Im Interview hier bei Fazit ist gleich die Jury-Sprecherin Cornelia Geißler. Die Longlist des Deutschen Buchpreises ist immer wieder eine viel diskutierte Liste des Literaturbetriebs. 20 Romane, die nach Möglichkeit eine große Bandbreite des literarischen Schaffens abdecken, gleichzeitig aber auch Strömungen unserer Gegenwart sichtbar machen sollen. Und eine Strömung ist die Beschäftigung mit der DDR, mit unterschiedlichen Phasen des sozialistischen Staates, aber auch deren Nachwirkung. Jedenfalls sind gleich 4 solcher Romane auf der Longlist gelandet. Sanditz von Lukas Rietschel, Selbstregulierung des Herzens von Peggy Mädler, Ingo Schulze, Das Wasser im August und Helene Bukowskis Roman Wer möchte nicht im Leben bleiben. 37 Jahre nach dem Mauerfall gibt es also, ja, vielleicht einen neuen Blick und ein Bedürfnis, über das Experiment DDR und seine Nachwehen zu schreiben. Fragen dazu an die Jury-Sprecherin Cornelia Geißler, Literaturkritikerin bei der Berliner Zeitung. Guten Abend, Frau Geißler.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Sie als, ostsozialisierte Literaturkritikerin, freuen Sie sich über diese Setzung oder denken Sie, na hör mal, das ist doch eigentlich selbstverständlich?
Also mir war es erstmal gar nicht so aufgefallen, dass es doch mehrere sind mit dem Thema, weil es wir einfach danach gingen, gute Bücher zu finden. Und ich habe jetzt tatsächlich nochmal im Vergleich mir die Longlist der früheren Jahre angeguckt und da waren es tatsächlich eher nur so 1-2 Titel, die sich mit der DDR-Vergangenheit beschäftigt haben. Also tatsächlich haben wir mit 4 dann doch schon ganz schön viele, die aber sowas von unterschiedlich sind, das können Sie sich kaum vorstellen. Also es ist sind wunderbare Romane, wie die anderen 16 auch. Und wenn man guckt, was es so für Gemeinsamkeiten gibt, könnte man nämlich auch sagen, ah, es sind so viele Romane, die spielen in der deutschen Provinz. Mhm. Das gibt es auch, so einen Zusammenhang. Also in Herford, der Roman von Miriam Karbe hat da so ein Zentrum in Herford und Frankfurt am Main. Und der Roman von Svenja Leiber spielt im Alten Land. Und Alicia Garmisch in Fürstenfeldbruck und Scheider Basiar in Heimesbach im Hunsrück und so weiter. Also es gibt schon auch andere Regionen, die einem auffallen könnten oder mehrere spielen auch im Ausland. Aber tatsächlich sind es 4, die auch so einen Blick zurückwagen, in die DDR.
Glauben Sie denn, die Beschäftigung mit der DDR-Vergangenheit hat auch mit der Gegenwart zu tun? Also Stichwort Rechtsruck, der im Osten momentan noch, sage ich mal, ausgeprägter ist als im Westen?
Der Rechtsruck, also natürlich das Nachdenken über Demokratie hat, glaube ich, viel damit zu tun. Also auch die Verklärung in der DDR, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, um mal zu gucken, es ist wert, jetzt in so freundlichem Licht betrachtet zu werden, wie es manche Politiker tun. Das schon, aber ich denke, der Grund ist wirklich, dass man was zu erzählen hat und es sind ja ganz unterschiedliche Themen und Schwerpunkte, die die Autorinnen und Autoren setzen. Und dann kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass das Thema jetzt auch sich so gelegt hat. Es ist keine so frische Wunde mehr. Also eher eben gar nicht mal unbedingt die aktuelle Politik, sondern dass man jetzt gelassener auch drauf gucken kann. Lebensläufe anders erzählen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund. Und dann fällt ja auch auf, dass von diesen Autorinnen und Autoren zwei, sind ja genau zwei Frauen, zwei Männer, von denen sind zwei noch in der DDR geboren und zwei deutlich nach dem Mauerfall. Und die haben ganz unterschiedliche Blickweisen, auch von der eigenen Biografie mhm. her. Und ja, und auch wenn die
Wie
eine
würden Sie das beschreiben, ja, diese unterschiedlichen Perspektiven?
Ja, also zum Beispiel Helene Bukowski sagt ich, aber gar nicht, weil sie ein eigenes Leben erforscht, sondern weil sie als Autorin interessiert ist an einem ganz anderen Leben, was in den 70er und 80er Jahren in der DDR stattfand. Und Peggy Medler hat viele Figuren, ein Figurenensemble. Peggy Medler war 13, glaube ich, als die DDR verschwand und erzählt über einen großen Zeitraum, über von 1960 bis 2023, also bis in unsere Gegenwart hinein, Biografien und sehr unterschiedliche Biografien im Osten, Künstlerbiografien, Wissenschaftlerbiografien, Freunde, die miteinander verbunden sind. Lukas Rietschel hat, der auch 94 geboren ist, also auch deutlich nach Ende der DDR, der erzählt auf einer Ebene aus der DDR-Zeit, 1978 beginnt die und die geht bis über die Wende, und auf der anderen Ebene auch ungefähr aus unserer Gegenwart 2021 beginnt. Und Ingo Schulze erzählt als ein Schriftsteller, also als wäre er selber, der erzählt, der zurückreist in das Jahr 1979 in die DDR. Also ganz unterschiedliche Ansätze.
Ja. Glauben Sie, weil Sie gerade diesen, glaube ich, zeitlichen Abstand auch erwähnt haben, dass mit diesem Abstand von weit über 30, bald 40 Jahren zum Ende der DDR auch mehr Komplexität erlaubt und vielleicht auch erwünscht ist im Erzählen?
Ja, denke ich schon. Also erlaubt ist ja im Erzählen sowieso alles. Das ist das Tolle an der Literatur.
Verkraftbar, sage ich dann,
ja,
bei Leser und bei Leserin.
Ja, also man wird nicht einem Autor oder einer Autorin, die eine Biografie erzählt, die schöne Seiten erlebt hat und glücklich war in der DDR. Solche Figuren gibt es da mit irgendwie zeitweise bei Peggy Medler. Da wird man ja nicht sagen, ja, aber hat die nicht auch irgendwie Probleme mit der Stasi gehabt oder so. Darüber ist man, glaube ich, hinweg, dass man nun in jeder Biografie immer alles haben will. Also, dass man irgendwie gezwungen ist, wenn man ein Leben aus der DDR erzählt, immer sagen muss, ja, neben dem Guten gab es auch das Schlechte. Also ich glaube, das stimmt. Das ist dieses, dass sich da was gelegt hat und man sachlicher und gelassener gucken kann und dann eben die Details finden kann und die einzelnen Leben, wie sie eben auch geprägt worden sind von der Zeit.
Die Literaturkritikerin und Jury-Sprecherin Cornelia Geißler über die Longlist des Deutschen Buchpreises bzw. einen kleinen Ausschnitt aus dieser Longlist. Am 8. September kommt dann die Shortlist raus und am 5. Oktober, dem Abend vor Beginn der Frankfurter Buchmesse, wird der oder die Preisträgerin bekannt gegeben. Vielen Dank, Frau Geißler.
Ich danke Ihnen.
Bei den Filmfestspielen in Locarno widmet sich die große Retrospektive in diesem Jahr der Hollywood Blacklist, also einem ganz dunklen Kapitel in der Geschichte Hollywoods. Auf die schwarze Liste kamen ab Ende der 1940er Jahre nämlich Drehbuchautoren, Schauspieler, Regisseure und Musiker, die unter Verdacht standen, Mitglied oder Anhänger der kommunistischen Partei zu sein. Die McCarthy-Ära machte also auch nicht vor der Filmindustrie Halt. Und ja, in Locarno gibt es fast 50 Filme zu sehen, die diese Zeit umkreisen. Kuratiert hat sie der britisch-iranische Filmhistoriker Ehsan Hoschbacht, und er sieht in dieser alten Geschichte etwas beunruhigend Heutiges.
Because I noticed some of the terminology that was in.
Nun, weil mir auffiel, dass bestimmte Begriffe von damals wieder da sind. Begriffe, die im US-Kongress benutzt wurden oder in Hollywood und den Medien. Die Linke, die linken Verrückten, die Radikalisierten. Und genau das sehe ich heute wieder, in vielen Bereichen des politischen Lebens, in den USA und weit darüber hinaus. Ich sah diese Parallelen und ich dachte, Es wäre eine Schande, diese Gelegenheit zu verpassen. Die Gelegenheit, ein paar Linien zu ziehen und zu vergleichen, was damals geschah mit dem, was heute geschieht.
Ja, über diese Retrospektive und darüber, warum sie so aktuell ist, spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski in Locarno. Hallo Patrick.
Schönen guten Abend, hallo.
Sag mal, teilst du die Diagnose von Roschbach? Hat dieses alte Hollywood-Kapitel wieder so eine neue Brisanz bekommen?
Oh ja, ich teile die sogar sehr, diese These, weil der Kern der Geschichte war ja damals, die große Angst vor der kommunistischen Unterwanderung Hollywoods war ja nicht echt. Die Leute, die sie geschürt haben, die wussten ganz genau, dass da nichts dran war. Sie haben es trotzdem gemacht, weil sich damit eben gut Politik machen ließ. Und was mich hier gerade immer, wenn ich aus dem Kino komme, besonders erstaunt ist, wie häufig dieses Grundmuster der Angst auch in den USA heute zu finden ist. Also wenn man daran denkt, wie der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel praktisch über Nacht aus dem Programm letztes Jahr genommen wurde. Das hat die New York Times damals ziemlich explizit als direkte Fortsetzung der Hollywood Blacklist gelesen. Und wenn man dann noch im Kopf hat, dass ein Konzern wie Disney queere Figuren aus ihren Filmen nimmt, aus Angst vor politischen Restriktionen im Staat Florida, dann ist das im Kern dieselbe Mechanik wie damals in den 50er Jahren. Nicht ein Staat, der verbietet, sondern eine Industrie, die sich selbst zensiert, aus reiner Angst um ihren Ruf, um ihr Geld. Und auch deshalb wirkt auf mich diese Retro-Phasenweise unangenehm nah und gar nicht historisch.
Vielleicht nochmal einen Blick kurz zurück. Es gab ja diese Anhörungen und es gab die sogenannten Hollywood Ten. Wie genau muss man sich das vorstellen, was damals in Hollywood los war?
Ja, alles begann 1947, also die Frühphase des Kalten Krieges. Da beginnt auch die Kommunistenangst in den USA und es entsteht ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, dieses berüchtigte HUAC. Da wurden reihenweise Hollywood-Leute vorgeladen und ihnen wurde im Grunde eine Frage gestellt, sind sie oder waren sie jemals Mitglied der kommunistischen Partei? Und 10 von ihnen, Drehbuchautoren und Regisseure, die haben die Aussage damals verweigert und wurden dafür tatsächlich ins Gefängnis geschickt. Das sind diese berühmten Hollywood Ten. Und daraufhin knickt Hollywood ein und die Studios erschaffen diese Blacklist. Und wer auf dieser Blacklist steht, kriegt einfach keine Arbeit mehr. Und darauf reagieren diese Menschen übrigens ganz unterschiedlich. Und das ist auch sehr spannend. Manche schreiben weiter. Dalton Trumbo zum Beispiel bekommt 2 Oscars unter Pseudonym. Andere, die meisten ehrlich gesagt, die stürzen einfach ins Bodenlose. Ein gefeierter Autor wie Lester Cole, der landet am Ende in einer Möbelfabrik. Ganze Leben wurden zerstört. Alkoholismus, Drogensucht, ganze Familien wurden auseinandergerissen. Absurd wird das, wenn man sich wirklich vor Augen führt, dass es keine Kommunisten in Hollywood gab. Das waren maximal Party-Marxisten. Das wurde hier auch auf einem Panel in Locarno deutlich mit Filmhistorikern aus Kalifornien. Das waren Menschen, die keinen Klassenkampf kannten. Sie kannten nur die Klasse von Hollywood mit ihren dekadenten Dinnern und Sektempfängen.
Und welche Filme sind jetzt in Locarno zu sehen?
Ja, die Retro macht das ganz geschickt. Zum einen gibt es Dokumentarfilme über die Gelisteten, sehr informativ. Und dann würde ich sagen, zerfällt die Retrospektive in 2 Arten von Filmen. Auf der einen Seite die Filme, die in den Augen dieses Kongressausschusses kommunistische Propaganda waren, die damals auch übrigens Szene für Szene diskutiert worden sind. Heute betrachtet sind das so ehrliche sozialkritische Filme. Ein Film wie Force of Evil von 1948 zum Beispiel, die Geschichte eines Anwalts, der ins illegalen Zahlenlotto-Imperium seines Bruders hineingezogen wird und daran zerbricht. Das ist eigentlich eine glasklare Parabel auf den räuberischen US-Kapitalismus, denn die Gangster, das sind die wahren Kapitalisten. Oder Intruder in the Dust von Clarence Brown, nach einer Novelle von William Faulkner, der den Südstaaten Rassismus schon in den 50er Jahren so explizit anprangert, noch 15 Jahre vor der Bürgerrechtsbewegung. Da wundert es einen gar nicht, dass diese Leute alle auf die Blacklist gewandert sind. Das sind aber keine Manifestfilme. Und später dann, der zweite Teil der Filme, den ich beschreiben würde, das sind die Filme der Gelisteten selbst. Das sind dann Filme vor allem, ja, die von Misstrauen erzählen, wie Solidarität zerfällt, wie eine Person eine ganze Gruppe verrät. Und das ist das eigentlich Bewegende an diesen Filmen, weil hier noch in den 50er Jahren unter großem politischen Druck versucht worden ist, den amerikanischen Traum konsequent von seiner Kehrseite her zu zeigen, egal ob man dafür mit seinem eigenen Namen in Abspann vorkam oder eben nicht.
Vielleicht hören wir an dieser Stelle noch mal kurz den Kurator Esan Hoschbach, denn die Blacklist, die hat ja Karrieren zerrissen und Talente aus Hollywood auch vertrieben.
Ja, ich nenne es eine Albtraumfabrik. Und zwar nicht nur, weil diese Filme von Albträumen aller Art handeln. Das Hollywood-System selbst war ein Käfig für diese Menschen. Schauen Sie, wozu sie im Ausland fähig waren, sobald Hollywood sie ausgestoßen hatte. Vielleicht war Hollywood eine Traumfabrik, aber eben auch ein goldener Käfig.
Patrick, was wurde denn aus den Vertriebenen und was sagt es über Hollywood selbst, dass manche dieser Menschen dann erst im Exil so zur Höchstform aufgelaufen sind?
Ja, das ist vielleicht eine schöne Wendung in dieser unschönen Geschichte, denn Hollywood hat ja diese Gelisteten ausgespuckt und viele kamen nach Europa. Jemand wie Jules Dassin zum Beispiel, er war in Amerika schon halb erledigt, dann geht er nach Paris und dreht dort den großen Klassiker Rififi. Und in Rififi, da gibt es diese legendäre Einbruchssequenz, eine halbe Stunde lang, ohne ein einziges Wort, keine Musik, nur Werkzeug, Atem, Schweiß, das Kratzen am Tresor. Und so etwas hätte ihm Hollywood natürlich niemals erlaubt. Und dann denkt man sich heute, wenn diese Kreativität erst in der Verbannung so richtig aufblühen, was war denn da eigentlich in Hollywood los? Und man sieht natürlich, dass der Preis, den sie dafür gezahlt haben, den vergisst man gerne, der war furchtbar. Also sie hatten keinen Pass in Europa, es waren zerrissene Familien, Kinder, die man jahrelang nicht gesehen hat, aber künstlerisch beweist gerade das Exil vieler Gelisteten, dass das große, glänzende Hollywood viele dieser Talente eingeschnürt hatte. Und da finde ich das Bild von Ezan Hoshbach sehr überzeugend. Der goldene Käfig war eben wirklich auch ein Käfig.
Die Filmbranche damals war natürlich sehr stark männlich geprägt. Wie erlebten denn Frauen diese Jahre? Ist das auch Thema in Locarno?
Ja, und die Frauen erlebten das besonders perfide. Einerseits wurden sie vom Kongress häufig geschont, aber das war reiner Sexismus. Da hieß es, ja, sind halt nur Frauen, die müssen wir gar nicht auf die Liste packen. Dann gab es auch Fälle, wie der Fall der Regisseurin Ida Lupino, vielleicht die einzige Regisseurin dieser Zeit in Hollywood, die selbst FBI-Informantin war und andere Kollegen verraten hat. Aber es gab viele Frauen, die auf der Liste standen. Lillian Hellman, Dorothy Parker, sehr bekannt natürlich, Schauspielerinnen wie Anne Revere, deren Karrieren von einem Tag auf den anderen daraufhin abbrachen. Und ich finde sehr schön, in der Retrospektive gibt es einen Film, der das erzählt. Salt of the Earth von 1954, komplett von Gelisteten gedreht, über einen Minenstreik, bei dem am Ende die Frauen nach vorne treten und die Streikposten übernehmen. Und das Wahnsinnige an diesem Film ist, die Hauptdarstellerin war die Mexikanerin Rosaura Rueltas. Und die wurde angeschwärzt und mitten im Dreh verhaftet und abgeschoben nach Mexiko. Und wenn man heute sieht, wie in den USA maskierte ICE-Agenten Menschen aus ihrem Leben reißen, dann begreift man hier in Locarno, das Vokabular der Verfolgung hat sich kaum geändert, nur die Uniform. Und deshalb ist diese Retrospektive keine Geschichtsstunde. Ich finde, sie ist ein Bericht über die Gegenwart, vor allem über die bittere Gegenwart der USA unter Trump.
Und ein wahnsinnig spannendes Thema. Patrick Werlinski über die Retrospektive bei den Filmfestspielen in Locarno. Im Anschluss kommt sie dann auch in viele Filmmuseen Europas und auch nach Deutschland. Danke, Patrick.
Sehr gerne.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Darum geht es in unserer Sommerreihe, die gestern gestartet ist. Wie können Menschen mit wenig Geld kulturelle Angebote genießen? Wie erleben die Kultur oder eben auch nicht? Matthias Dell hat dazu Menschen befragt und heute kommt Heike zu Wort, bei der wir auf eigenen Wunsch nur den Vornamen nennen, weil sie mit ihrem Engagement gegen Armut schon öfter Hass im Netz erfahren hat. Heike lebt in Köln und ist große Anhängerin des Kölnpasses, der viele Rabatte ermöglicht.
Wie kommen Sie darauf, dass ich Zeit hätte? Ah. Hören Sie mal. Ich bin Aktivistin gegen Armut. Wenn ich eins nicht hab, dann Zeit. Also ich bin Heike, ich wohne in Köln. Ich bin 55 Jahre alt und ich bin jetzt seit 10 Jahren erwerbsunfähig. Aufgrund einer Erkrankung. Und ich kriege zwar eine Erwerbsunfähigkeitsrente, aber die reicht halt nicht aus. Und deshalb wird sie aufgestockt. Via SGB 12, das ist das, was man früher Sozialhilfe genannt hat. Wir in Sozialgesetzbuch 12 sind halt wirklich die Armutsrentner und die erwerbsunfähig Erkrankten. Also quasi die Regierung immer vor sich her schiebt, als wer Hilfe braucht, wird sie auch bekommen. Wir sind also von ganz, ganz viel mit betroffen, was jetzt in der Grundsicherung auch eingeführt wird. Die Miete wird nicht mehr in tatsächlicher Höhe übernommen. Und das bedeutet, dass man entweder umziehen muss oder aus dem Regelsatz zuzahlen müsste. Und wir haben keinerlei Freibetrag. Ab dem ersten Euro gehen 70% ans Amt. Wenn du da einmal drin bist, dann bist du arm, bleibst du arm, wirst du arm sterben. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ergo habe ich auch ein sehr breites Spektrum. Und für mich ist es natürlich auch abhängig davon, dass es ein städtisches Museum ist, denn da haben wir Museumstag einmal im Monat. Der erste Donnerstag im Monat, wo alle Kölnerinnen und Kölner kostenlos in die städtischen Museen können. Es kommt drauf an, was läuft, denn Donnerstag ist auch die Tafel an der Ausgabestelle, die für mich relevant ist. Ich bekäme mit meinem Kölnpass auch eine Ermäßigung in manchen Museen. Ich glaube, das Wallraf-Richarts-Museum, da komme ich sogar mit meinem Kölnpass kostenfrei rein, unabhängig vom Museumstag. Das macht einen Unterschied zu Museen, die nicht städtisch sind, zum Beispiel das Columba. Das Columba ist architektonisch grandios und da laufen auch immer mal interessante Ausstellungen, aber da müsste ich halt bezahlen.
Ich gehe an freien Tagen gerne in die Sauna, die ist nicht so weit weg von mir, sondern Sauna.
Also ich war tatsächlich in der Philharmonie und ich habe halt gedacht, ja mein Gott, scheiße Philharmonie, das ist so teuer. Aber da gibt es mit Kölnpass eine grandiose Ermäßigung auf den besten Plätzen. Ja, da bin ich natürlich dahin, ne? Das ist ein Typ, der reimt und hat ein fantastisches Gefühl für Sprache und spielt Klavier. Na, wie heißt er nochmal?
Sind Sie nicht Bodo Wartke?
Ja, genau, vielen Dank. Wenn ich sowas wahrnehme, dann muss ich das einsparen, meistens am Essen. Also ich meine, wo auch sonst, das ist ja der einzige flexible Posten. Manchmal stellt sich die Frage ja nicht. Zum Beispiel diese Frage würde sich bei Patti Smith niemals stellen. Also diese Frau an sich macht mir Mut, ne? Sie ist ja fast 80, aber sie hat immer noch und hatte schon immer eine unverbrüchliche Motivation zu leben. Das letzte Mal war hier auf dem Roncalli-Platz in Köln, aber das wäre mir egal. Zur Not leihe ich mir Geld, ich gehe dahin. Weil ich die so liebe und die Frau mich bis heute so stützt, wahrscheinlich wäre ich keine 18 geworden ohne diese Person.
Patti Smith, großes Vorbild und große Stütze, wie wir gehört haben, von Heike aus Köln in unserer Sendung Kultur ohne Kohle. Morgen geht's dann weiter mit Dirk Dimarski aus Bochum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Knapp 4 Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben zahlreiche Kulturinstitutionen eine Kampagne für gesellschaftlichen Zusammenhalt gestartet. Unter dem Motto Stolz auf Vielfalt beteiligen sich unter anderem die Stiftung Bauhaus Dresden, die Stiftung Luther Gedenkstätten und der Museumsverband Sachsen-Anhalt. Die Initiative will Vielfalt als Stärke des Landes darstellen und für demokratische Offenheit werben. In Umfragen liegt die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD vorn. Sie hat für den Fall einer Regierungsübernahme eine, Zitat, neue patriotische Kulturpolitik angekündigt. Die AfD hatte etwa das Bauhaus im Landtag vor 2 Jahren als Irrweg der Moderne bezeichnet. Der Verein Berliner Unterwelten will den Abriss des Bunkers unter der ehemaligen Reichskanzlei verhindern. Auf dem Gelände möchte ein Hamburger Investor Wohn- und Geschäftsgebäude errichten. Nach Vorstellungen des Vereins soll der Bunker als historisches Zeugnis aber bewahrt und zu einem Gedenk- und Erinnerungsort ausgebaut werden. Laut dem Vereinsvorsitzenden Dietmar Arnold ist der Bunker der letzte Überrest von Hitlers neuer Reichskanzlei.
Das ist der Prestigebau der NS-Regierung gewesen, 1938, 39 hochgezogen. Und man wollte dort zeigen, wir sind hier eine neue Machtzentrale. Hitler hatte die Anlage eigentlich kaum benutzt, nur zu Prestigegründen eben. Er hatte dann über 400 Quadratmeter großes Arbeitszimmer. Die Marmorgalerie war 146 Meter lang. Es ging darum, ausländische Diplomaten zu beeindrucken und einzuschüchtern. Also so ein typischer Machtbau.
Dietmar Arnold, Vorsitzender der Berliner Unterwelten. Die Münchner Kammerspiele sind für die Kritikerinnen und Kritiker des Fachmagazins Deutsche Bühne das herausragende Theater der vergangenen Saison. In der Gesamtwertung landete das Haus vor dem Theater Chemnitz und der Oper Dortmund. Besonders gelobt wurde die Mischung aus historischen Stoffen und Gegenwartstexten sowie aus Schauspiel, Musik und Tanz. Im Musiktheater überzeugte vor allem die Uraufführung der Oper Rummelplatz in Chemnitz. Im Schauspiel wurde die Schauspielerin und Regisseurin Julia Riedler hervorgehoben, im Tanz die Choreografin Constanza Makras mit Goodbye Berlin an der Berliner Volksbühne. Nach dem Regierungswechsel in Ungarn spürt das Budapester Sziget Festival nach Angaben seines Chefs Tomasz Kodar eine deutliche Entspannung. Wie er in einem Interview mit dem österreichischen Standard erklärte, stand das Festival während der 16 Jahre unter der Orbán-Regierung immer wieder unter politischem Druck. Demnach wurden staatliche Fördermittel gestrichen und Genehmigungen durch Behörden immer wieder erschwert. Laut Kadar hat das Festival aber trotzdem an seinen Werten festgehalten und sich unter anderem für die LGBTQ-Gemeinschaft sowie andere gesellschaftliche Minderheiten eingesetzt. Bis zum 15. August werden beim Sziget-Festival hunderttausende Besucher auf der Donauinsel erwartet.
Die Konstablerwache in Frankfurt am Main ist vieles auf einmal. Verkehrsknotenpunkt mit unterirdischer S- und U-Bahn, Fußgängerzone, Drogenumschlagplatz mit erhöhter Kriminalität, ein desolater öffentlicher Raum, so kann man es vielleicht zusammenfassen, und zwar schon seit Jahrzehnten. Eine schwebende Installation der US-amerikanischen Künstlerin Janet Eckelmann soll diesen Ort jetzt aufwerten, seit Wochen Stadtgespräch. Zum einen, weil das Kunstwerk 2,3 Millionen Euro kostet, ohne Ausschreibung vergeben wurde und generell immer die Frage gestellt wird, ob Kunst überhaupt in der Lage ist, eine stadträumliche Misere zu beheben. Heute Abend war feierliche Eröffnung und ich habe vor der Sendung und auch vor dieser Eröffnung mit Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig gesprochen. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Frau Hartwig, die Konstablerwache ist ja so ein recht harter Platz, rechteckig versiegelt, mit so einem Baumkranz umfasst. Was macht denn jetzt dieses neue Kunstwerk mit diesem Raum?
Erstmal ist es gerade aufgehängt worden und wird heute Abend eingeweiht. Das heißt, heute Abend werden wir das allererste Mal sehen, wie dieses Kunstwerk A Sky Full of Hope wirklich aussehen wird, weil die Beleuchtung dazugehört. Das Werk selber besteht ja aus einem Netzwerk, das die traditionelle Fischernetzknüpftechnik kombiniert mit Hochtechnologie aus der Raumfahrt. Und deshalb ist das auch so haltbar. Aber das Kunstwerk selbst hat keine Leuchtkörper. Es wird angestrahlt von der Seite und wird dann eben besonders in den dunklen Abendstunden natürlich diesen Platz anders erscheinen lassen. Für uns ist das als Stadt jetzt erstmal ein Experiment im Rahmen von World Design Capital. Wir haben ja diesen Titel in diesem Jahr gewonnen und wissen am Ende nicht, was dabei herauskommt. Aber ich hoffe natürlich, dass das Stichwort der Atmosphäre, das auch in dem Motto von World Design Capital vorkommt, nämlich Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life, dass diese Atmosphäre sich am Ende positiv auf die eher schmucklose und raue Konstablerwache auswirkt.
Die Künstlerin hat ähnliche farbige Netze ja auch schon an anderen Orten der Welt installiert. Sie spricht von Living Sculptures. Also sie hat schon den Anspruch, damit so einen Ort zu beleben. Heißt Beleben auch Aufenthalt? Also wenn ich Sie jetzt frage, Frau Hartwig, was ist für Sie ein belebter Platz?
Also zunächst mal die Erfahrung der Künstlerin würde ich gerne nochmal unterstreichen. Was heißt Beleben? Die Künstlerin selbst hat gesagt, dass eigentlich in allen Städten immer eine ähnliche Dynamik zu beobachten ist. Zunächst Verunsicherung, auch Widerstand und am Ende nehmen die Menschen die Skulptur und den Ort damit an. Und ich glaube und hoffe, dass sich die Konstablerwache, die ja definitiv kein schöner Platz ist, sondern eben ein schwieriger Ort in Frankfurt, dass sich dieser Ort verändern wird. Ich möchte aber nicht vorhersagen, was passieren wird. Und ich bin wirklich gespannt auf diesen Moment, wenn das Licht dann eingeschaltet wird.
Ist das denn eine Skulptur, die so über den gesamten Platz reicht? Also ein Riesending?
Die Skulptur hat einen Durchmesser von etwa 26 mal 13 Metern bei einer Eigenhöhe von etwa 4,5 Metern. Also das ist diese Dreidimensionalität. Und die Skulptur schwebt in einer Höhe von etwa 7,5 Metern bis 12 Metern über dem Plateau. Und vielleicht darf ich noch dazu sagen, Sie haben die Konstablerwache ja eben durchaus negativ anmoderiert. Es ist so, dass wir einen Erzeugermarkt auf der Konstablerwache haben, der zweimal die Woche stattfindet, von morgens bis abends und diesen Ort extrem belebt. Das ist ein wunderschöner, sozial durchmischter Markt in Frankfurt, der sehr beliebt ist, wo die Frankfurter und Frankfurterinnen auch Saft trinken, Wein trinken und schwätzen, was man in Frankfurt ja sehr gerne tut. Und es ist also nicht immer ein unbelebter Ort. Aber dieser Erzeugermarkt führt natürlich auch dazu, dass es nicht ganz einfach ist, die Konstablerwache Tabula Wache neu zu gestalten. Aber das ist ein Anstoß, dieses Kunstwerk. Das wäre meine Hoffnung, um über die weitere Platzgestaltung hier in Frankfurt auch nachzudenken.
Mhm. Das heißt, der Platz funktioniert ganz gut, wenn darauf etwas gemacht wird, wie so ein Markt.
Genau.
Platz funktioniert nicht so gut, wenn eben nichts dort passiert.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Der Platz als solches, wenn kein Markt stattfindet, ist wirklich eine leere Fläche. Es ist ja das Dach der U-Bahn. Es gibt Stufen am Rande, es gibt eine Umsäumung mit relativ kleinen Platanen, aber ganz schön. Aber dieser Platz, da ist noch mehr drin und der muss auch aufgewertet werden und auch umgedeutet werden, weil er natürlich auch ein sozialer Brennpunkt ist, weil manche Menschen Angst haben, nachts über diesen Platz zu gehen. Und diese Intervention gerade mit diesem leuchtenden, hellen Kunstwerk, das ja so heiter ist und schwebt und sich im Wind bewegt, also ein Kontrapunkt zu dieser Härte des Platzes, ein Kontrapunkt darstellt, das ist jetzt ein Anstoß in meinen Augen. Ich möchte wirklich nicht vorhersagen, was da passieren wird. Mhm. Ich hoffe, dass etwas passiert. Ich bin mir sicher, dass dieses Kunstwerk eine Wirkung entfalten wird. Wir werden auch Impulse setzen und das Projekt wird auch begleitet von der University of Applied Sciences. Also Studierende der Stadtplanung werden über 3 Jahre beobachten, was mit diesem Platz passiert, was für soziale Gruppen sich dort aufhalten, wie die Menschen miteinander interagieren und kommunizieren. Das werden wir dann im Gespräch auch mit der Universität natürlich bearbeiten und überlegen, was folgt daraus für die weitere Entwicklung Frankfurts an dieser Stelle.
Jetzt hören Sie sich, Frau Hartwig, ja fast schon ein bisschen skeptisch an, weil Sie jetzt 3-mal betont haben, ich bin gespannt, was passieren wird. Sind Sie es vielleicht auch?
Ich bin nicht skeptisch in Bezug auf dieses Kunstwerk, das mich sehr schön überrascht. Ich finde es wirklich wunderschön. Ich bin vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass ich jetzt etwas sage in Bezug auf eine Entwicklung, die sich vielleicht dann anders gestaltet. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Kunstwerk also dem Platz etwas hinzufügen wird und auch den Menschen, die sich dort aufhalten, dass sie ja sich im besten Falle auch beschenkt fühlen. Es ist natürlich irgendwo auch ein Kunstwerk für alle. Und Demokratie bedeutet ja auch, Spannungen auszuhalten. Und die sind ja schon mal per se gegeben an der Konstabler Wache. Und jetzt im Moment erleben wir eine Diskussion, die auch spannungsreich ist. Also insofern sind wir mittendrin im demokratischen Erlebnisraum.
Jetzt wird diese Skulptur ein paar Jahre dort sein. Und Sie haben auch gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist dann vielleicht so eine Zündung, könnte das sein für eine weitere Veränderung des Platzes, vielleicht auch städtebaulicher Art. In welche Richtung muss es denn gehen? Also auch, wir haben hier gerade einen Hitzesommer, alle rufen nach mehr Schatten, nach Bebauung, nach Entsiegelung der Flächen. Wird es in diese Richtung gehen?
Ich bin da in der Weiterentwicklung des Platzes jetzt fachlich nicht zuständig, weil ich bringe gerne meine Erfahrungen ein, die wir dann in den nächsten 3 Jahren machen werden. Und das Thema Verschattung ist natürlich ganz wichtig, gerade an der Konstabler Wache. Das ist ja ein Platz von den Platanen abgesehen. Die sind noch nicht so groß, die spenden noch nicht so viel Schatten. Es ist ein großer, sonnenbeschienener Platz. Und ich war unlängst da, als das Kunstwerk gerade hing. Und es war so ein Tag ohne Markt und es war der Wahnsinn, wie heiß das war. Und da hielt sich auch tatsächlich dann niemand drauf auf diesem Platz. Nun ist das jetzt ein Ausnahmesommer, hoffe ich zumindest, aber die Erhitzung des Klimas und vor allen Dingen in den Städten, die so steinig sind, das ist eine ganz große Herausforderung und die Entsiegelung ist nicht ganz einfach an der Konstabler Wache, eben wegen dieser U-Bahn-Station. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel mit den Pylonen, die jetzt aufgestellt worden sind, wir haben ja auch in die Infrastruktur hier investiert, beispielsweise im Anschluss an dieses Kunstwerk, dass man guckt, kann man in Hinsicht der Verschattung hier vielleicht eine andere Geschichte entwickeln.
Ina Hartwig, die Kulturdezernentin von Frankfurt, über die Installation, die an der Konstabler Wache für Diskussionen gesorgt hat und heute Abend eröffnet worden ist. Vielen Dank, Frau Hartwig.
Gern geschehen.
Die Münchner Techno-Szene der 90er Jahre steht im Mittelpunkt einer neuen TV-Serie, die Simone Schlosser vorstellt. München Beats heißt sie, erzählt aus der Sicht einer DJ, die vom Dorf in die Stadt kommt. Zunächst aber geht es um Ted Lasso, eine der bekanntesten Serienfiguren der letzten Jahre. Football-Trainer aus den USA, der nach England geht. Diese Serie wurde mehrfach ausgezeichnet. Die 3. Staffel wurde dann etwas kritisiert. Jetzt ist die 4. erschienen und ja, man fragt sich, trägt das noch?
Wie erzählt man eine Geschichte weiter, die eigentlich zu Ende ist? Ted Lasso ist nicht die erste Serie mit diesem Problem, aber vielleicht die erste, die weitermacht, trotz schlechter Kritiken. Vielleicht war auch das der Grund dafür, dass sich die Macher dafür entschieden haben, einfach nochmal von vorne anzufangen. Schließlich gilt die erste Staffel schon immer als die beste. Was allerdings auch damit zu tun hat, dass sie damals mitten in der Pandemie erschien, als die Menschen sowieso wenig zu tun hatten und nichts sehnlicher herbeisehnten als ein bisschen menschliche Wärme. Und davon hatte Ted Lasso schon immer mehr als genug. In diesem Sinne also alles auf Anfang. Nur, dass er diesmal die Frauen trainiert.
Hey, willkommen zurück. Schön, dich zu sehen.
Dieter.
In der Serie sind, wie in der Realität, 3 Jahre vergangen. Wobei man davon kaum etwas merkt. Tatsächlich hat sich sogar so wenig getan, dass die Figuren nicht mal 10 Sekunden brauchen, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Ähnlich schnell kommt auch Ted zu der Entscheidung, dass er genug Zeit in Kansas verbracht hat und gerne nach London zurückkehrt. Seinen Sohn nimmt er diesmal einfach mit. Allerdings sieht man den nach der ersten Folge kaum noch. Wenn doch nur alles so einfach wäre, denkt man, aber in dieser Serie ist es genau das. Das ist einerseits wahnsinnig wohltuend und ein Grund für den Erfolg von Ted Lasso, aber es ist auch eine Schwäche, weil ohne Konflikte keine Handlung.
Folgendes, die ETA ist ASAP, Baby. So schnell wie möglich, bitte, bitte.
Es ist das bekannte Problem der letzten Staffel. Anstatt um Figuren geht es um Themen. Feminismus, Teambuilding oder eben der Frauenfußball. Die Serie ähnelt zunehmend einer Sitcom, die nur von Episode zu Episode denkt, wobei auch denen die Spannung fehlt und ein Gespür für die Themen sowieso. Insbesondere was den Fußball betrifft, denn die Zeiten, in denen Spielerinnen ausgelacht werden, sind in der Realität zum Glück vorbei.
Willkommen zurück, Coach.
Danke, Sir.
Blöd, dass du nur Mädels trainierst.
Natürlich hat auch diese Staffel ihre Momente. Coach Beard und Ted sind ein eingespieltes Team. Aber auch ihr Timing war schon mal besser. Fast sehnt man sich zurück in die Zeit der Pandemie und das wohlige Gefühl, das man empfunden hat, wenn allein schon der Vorspann erklungen ist. Doch, um es mit den Worten von Ted Lasso zu sagen, am Ende ist die neue Staffel wie ein Goldfisch. Man hat sie, kaum dass man sie gesehen hat, wieder vergessen.
Wie ist denn das so, die Menge zum Tanzen zu bringen?
Du musst die Menge lesen können. Du treibst die Masse. Und die Masse treibt dich. Irgendwann spielen Raum und Zeit keine Rolle mehr.
Die 90er sind die 89er. Zumindest in der Welt der Serien. Statt Schulterpolstern und Dauerwelle heißt es Glitzertops und bauchfrei. Neuestes Beispiel München Beats. Eine deutsche Serie über die Anfänge der Techno-Szene im Kunstpark Ost, der sich über die Jahre zu einer der größten Partymeilen Europas entwickelte. Hauptfigur ist Linda. Sie ist 19 vom Land und startet in München durch. Erst als Kellnerin, später als DJ.
Wo willst du jetzt hin? Wir sind doch eine Familie.
Aber ich ersticke hier. Schon lang.
Parallel zu ihr erzählt die Serie die Geschichte der Unternehmerfamilie Meinhardt, die in München das Funny-Werk betreibt und sich lange gegen die Insolvenz stemmt. Doch am Ende werden in ihren Hallen keine Klöße mehr produziert, sondern es läuft Technomusik.
Ist das so dein Ding, oder?
Nee, sorry, überhaupt nicht.
Ja, das ist ja auch klar, weil du hast es ja auch noch nie richtig gehört. Ich dachte mir auch erstmal so, was ist das denn? Aber du musst es laut hören. Wirklich irre laut und mit anderen Menschen zusammen. Und dann lässt es in deinen ganzen Körper rein. Und du spürst es. Und dann irgendwann schwebst du. Also so, du schwebst. So richtig, so fliegen, schweben. Das Schönste, was es gibt.
Die Serie München Beats will viel. Ihre Geschichte ist auch die von Regisseurin Mimi Kesele, die die Techno-Szene damals in München selbst miterlebt hat. Sie erzählt von Identität, Musik und dem Druck familiärer Erwartungen. Mit nur 4 Folgen ist die Serie allerdings zu kurz für die Vielzahl an Dramen und viele Wendungen wirken konstruiert und bleiben oberflächlich. München Beats ist mehr Heimatfilm als Großstadtchronik und kippt immer wieder ins Soaphafte. Sehenswert ist die Serie vor allem wegen Jule Herrmann. Sie spielt Linda mit einer Energie und Leichtigkeit, die der Geschichte an anderer Stelle fehlt und macht die 90er für einen Augenblick wieder lebendig.
München Beats, die Serie gibt's in der ZDF Mediathek und die neue Staffel von Ted Lasso ist zu sehen auf Apple TV Plus. Simone Schlosser stellte die beiden Serien vor. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Hans von Trotha, der in die Feuilletons von morgen Mittwoch geschaut hat.
100 Jahre Einsamkeit beschwört die Frankfurter Rundschau. Es geht um einen Geburtstag, wie in der Süddeutschen, die titelt »Beim Teutates, jetzt ist er 100«. Der eine Jubilar soll von sich gesagt haben, die Revolution bin ich. Der andere hat den Humor seiner Generation und aller Nachfolgenden revolutioniert. Während die Süddeutsche Teutates für René Goscinny beschwört, zitiert die Rundschau den ikonischen Marquess-Titel für Fidel Castro, den Michael Hesse als eine der faszinierendsten Figuren des 20. Jahrhunderts würdigt. Eine Projektionsfigur. Die einen erkannten in ihm den Befreier nicht nur Kubas, sondern ein Vorbild für ganz Mittel- und Südamerika. Andere wiederum sahen nichts anderes als einen Diktator in ihm. In seinem Roman 100 Jahre Einsamkeit schilderte Gabriel Garcia Marquez die ewige Wiederholung desgleichen. Revolution, Befreiungshoffnung, Gewalt, Macht, Ernüchterung und die Wiederkehr des Alten. Auch Fidel Castro, so Michael Hesse, ist diesem Kreislauf nicht entkommen. Michael Zips besucht anlässlich des anderen 100. das Archiv von René Goscinny, der in Frankreich zu den bekanntesten Literaten zählt und lieber Comics schrieb, als sie zu zeichnen. Seine Figuren leben immer weiter. Der neue Band zum 80. Geburtstag von Lucky Luke erscheint Anfang November und in Deutschland verkauft sich fast jedes frische Asterix-Album mehr als doppelt so häufig wie der erfolgreichste Roman. In den Buch-Bestsellerlisten tauchen die Comics dennoch nicht auf. Michael Zips findet es ein bisschen ungerecht. Als fürchterliches Drama bezeichnet er, dass René mit 51 Jahren beim Kardiologen ausgerechnet während eines Belastungstests tot vom Ergometer fiel. Seine Tochter Anne nennt das einen eleganten Abgang für einen Humoristen. Nicht nur 100, sondern 150 Jahre werden in Bayreuth gefeiert, Festspieljubiläum. Das gibt der FAZ und damit der Kulturpresseschau die seltene Möglichkeit, eine ebenso auflagen- wie meinungsstarke Zeitschrift zu zitieren, die kaum noch jemand kennt. Die Gartenlaube. Wöchentliche Auflage damals, sensationelle 382.000 Exemplare. Das Festspieldebüt in Bayreuth, den ersten Ring dort, sah sie 1876 treffsicher, findet Christian Gohlke und zitiert gleich mehrere Artikel. Der Autor Eduard Hanslick nahm das Bühnengeschehen erst wahr und dann auseinander. Das unnatürliche Singsprechen oder Sprechsingen der Wagnerschen Nibelungen ersetzt uns weder das gesprochene Wort des Dramas noch das Gesungene der Oper. Wir sitzen daher ratlos und gelangweilt diesen unendlich langen Dialogen der Sänger gegenüber, dürstend nach der deutlichen Rede wie nach der allzeitverständlichen Melodie. Niemals haben Menschen so miteinander gesprochen, wahrscheinlich auch Götter nicht. Und Paul Lindau befand, ein Dichter ist Wagner, aber man kann ihm nicht gerade nachrühmen, dass er mit einfachen Mitteln arbeitet. An außergewöhnlichen Wesen braucht er folgendes Personal: 2 Riesen, 2 Zwerge, 4 Götter, 3 Göttinnen, 3 schwimmende Mädchen, 3 Nornen, 8 Walküren und ferner einen ziemlich kompletten zoologischen Garten, nämlich eine Riesenschlange, eine Kröte, 2 Widder, einen Lindwurm, der singt, einen Waldvogel, der spricht, 2 Raben und einen Bären. Schon 1873 hatte das Blatt durchaus kritisch über den Bau des Festspielhauses reflektiert. Dem Journalisten Wilhelm Marr war die Sache suspekt. Wagner wolle an die Stelle von Staat und Religion ein Opernhaus setzen, wobei der heilspendende Kunsttempel das große, ruhmreiche Nationalwerk ja doch mit dem eigentlichen Volk auch nicht das Mindeste zu schaffen habe. Den Einlass fanden nur wenige Auserwählte. Das war halt damals schon so. Aber auch sonst hat sich nichts geändert. Amüsiert schildert der Reporter die hochelegante Volksversammlung, beschreibt die Festspiele anschaulich als eine Szene aus dem großen Schauspiele des Daseins und ergeht sich genüsslich in der Aufzählung der anwesenden Prominenz auf dem artistischen Kalvarienberg. Genau so ist es seit 150 Jahren.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.